Sehr, sehr herzlichen Dank euch. Wunderbar bist du. Das ist das letzte Wort gewesen. Ich finde es extrem wichtig, dass wir, wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, dass der Fokus darauf ist, wirklich Gott anzubeten. Das hat eine unfassbar große Kraft, eine verändernde Kraft, sich regelmäßig daran zu erinnern, dass er der König ist und er der Herr ist und dass er wunderbar ist. Es geht extrem leicht in Vergessenheit, wenn man so im normalen Alltag ist. Von daher, ich finde das einen extrem wichtigen Teil. Und gut, dass ihr da auch Zeit für nehmt im Gottesdienst. Danke euch. Wir haben heute aus dem Jakobusbrief einige Verse, die recht interessant sind und die auch theologisch zu unfassbar vielen Diskussionen geführt haben über die Jahrhunderte. Aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Und ich hab mitbekommen, dass ihr eine Predigtreihe zum Thema Jakobusbrief habt. Ich glaube, ich bin der Zweite in der Reihe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Überschrift ist Glauben praktisch. Das gefällt mir sehr. Das ist eine gute Beschreibung vom Jakobusbrief. Ich habe mich, wie so mal gerade im Studium und auch immer wieder so in meinem Glaubensleben immer mal wieder mit dem Jakobusbrief beschäftigt und habe eine ganz große Faszination diesen Brief. Der ist anders. Anders als andere Briefe. Im Neuen Testament, der ist sowas ähnliches wie die Sprüche im Alten Testament. Das ist Weisheit. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr Weisheit hört, so Weisheitssprüche und so, dann denkt man normalerweise an etwas Intellektuelles bei uns. Ich glaube, in der Bibel ist das was anderes. Das ist so praktisch Lebensweisheit. Ganz praktisch Lebensweisheit. Wie können wir jetzt leben als Nachfolger Jesu Christi? Und das wird in dem Jakobusbrief wunderbar praktisch erklärt. Und Jakobus hat offensichtlich sehr wenig Geduld mit einem Glauben, der nichts irgendwie mit dem Leben, mit dem praktischen Leben zu tun hat. Das gefällt mir. Das finde ich sehr gut. Dann habt ihr speziell für heute eine Überschrift gegeben, nicht reden, tun. Da musste ich fast lachen, wie ich das gehört habe. Also das ist der Hintergrund. Wie gesagt, du hast vorhin gesagt, ich habe 3 Kinder, das stimmt. Ich weiß nicht, wie viele von euch das so auch erleben, aber sag mal so, als Vater, vor allem wenn die Kinder klein sind, die machen nicht immer gleich alles das, was man ihnen sagt. Manchmal sagen sie ja, ja, machen es aber dann doch nicht. Und ich habe mir irgendwie angewöhnt, das kam irgendwie so, wenn ich ihnen was gesagt habe und sie sagten ja, ja und haben es doch nicht gemacht, dann habe ich immer gesagt, nicht ja sagen, sondern ja tun. Und das wurde so zum geflügelten Wort. Das habe ich x-mal gesagt, das konnten die hinterher schon auswendig, haben schon die Augen verdreht. Das Ding ist, die sind jetzt alle Anfang, Mitte 20 und jetzt fliegt mir das sowas um die Ohren, was ich damals gesagt habe. Weil jedes Mal, wenn ich was sage und ich tue, dann geht es dann immer, ja, ja, Papa, ja sagen, nicht ja sagen, sondern ja tun. Das ist also die Spezialität von Leuten, die jung sind und die ganze Verlogenheit von Erwachsenen sofort durchschauen. Wie gesagt, das ist, das kommt jetzt richtig alles zurück, aber hundertfach. Sehr, sehr gut. Jakobus 2. Ich würde gerne das so machen, ich würde einfach Schritt für Schritt die Verse, die ihr mir aufgetragen habt, einfach durchlesen und einige Sachen dazu sagen und dann hinterher einfach, dann danach einfach nochmal ein paar Takte sagen, was ich denke, was das für Auswirkungen auf unser Leben hat und was das bedeutet. Es geht so los, und zwar, nur dass es euch nicht wundert, ich benutze sehr, sehr gern die Übersetzung von der neuen Genfer Übersetzung, gerade fürs Neue Testament. Das ist eine genaue und trotzdem moderne Übersetzung. Es ist blöd, wenn man was Modernes hat, was nicht genau ist, aber da passt beides zusammen. Das gefällt mir sehr. Das heißt, wenn euch ein paar Worte ungewohnt vorkommen, das liegt daran. Es war trotzdem vertrauenswürdig. Genau. Was nützt es, meine Geschwister, sagt Jakobus, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Und da haben wir gleich so von Anfang an ein riesengroßes theologisches Problem, wenn man das so sagen kann, wenn man theologisch denkt, weil das scheint im direkten Widerspruch zu dem zu stehen, was im Römerbrief steht und was Luther entdeckt hat und sehr stark uns Evangelischen immer wieder gepredigt hat, dass wir allein durch Glauben gerettet sind. Und Jakobus sagt das offensichtlich das Gegenteil hier. Ich möchte nicht mit euch in theologische Details reingehen. Ich komme da schon noch mal kurz zu. Ich möchte nur noch ein paar Takte zu sagen, wie man das zu verstehen hat. Aber ich möchte, dass wir jetzt erstmal einfach dem Jakobus zuhören. Einfach zuhören, was er uns zu sagen hat. Und versuchen, ihn zu verstehen, so wie er argumentiert und wie er redet. Denn die Ansage ist eigentlich schlicht und ganz einfach und verständlich. Und Jakobus, typisch praktischer Theologe so, der fängt an und redet sehr viel in Beispielen, die eigentlich sehr logisch und sofort verständlich. Das erste Beispiel ist jetzt keins aus der Bibel, sondern das hat er sich ausgedacht. Und er sagte, angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Also er redet von einem Bruder oder einer Schwester. Da müssen Leute in der Gemeinde sein, oder? Jemand einfach hier aus der Gemeinde zum Beispiel. Und die haben nicht genug anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Also an den grundlegendsten Dingen fehlt es ihnen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Was nützt ihnen das? Das ist das zweite Mal, dass das Wort Nutzen kommt. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Das heißt, Jakobus fängt einmal an und bringt erstmal so ein Beispiel von einem Glauben, der sich in schönen Worten erschöpft. Schöne Worte, das können wir alle oder fast alles hat man gelernt, wenn man fromm groß geworden ist. Genau. Und ich weiß nicht, ich habe das, vielleicht hat man es an meinem Tonfall gehört, ich spüre, vielleicht spüre ich das falsch, aber ich spüre sowas, fast sowas wie ein gewissen Zynismus in den Worten vom Jakobus. So, wenn nun jemand von euch ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Das klingt so richtig schon fast ätzend, oder? Zynisch so wie hohl, wie leer ist denn sowas? Geht's noch? Und die ganze Argumentation von Jakobus ist völlig simpel und einfach. Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Das heißt, er macht einen Rückschluss. Wenn man keine Auswirkungen sieht, keine praktischen Auswirkungen von dem Glauben, das ist ein Beweis dafür, dass der Glaube, von dem er am Anfang geredet hat, tot ist. Den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist kein richtiger Glaube. Und vielleicht kann ich da an dem Punkt einfach schon mal, nee, das mache ich ein bisschen später. Jetzt kommt ein paar Verse weiter noch. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Das ist also jemand, der so ein bisschen spitzfindig ist und versucht, das irgendwie schön zu reden, weil manche von uns nicht so, bei manchen von uns den Glauben nicht so praktisch zu sehen ist. Wirklich, sagt Jakobus schon fast höhnisch, wirklich, wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Und dann sagt er, das finde ich richtig, auch schon fast höhnisch, ätzend. So, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön. Schön für dich. Also schön und gut, genau. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Luther übersetzt, du törichter Mensch, du unverständiger Mensch. Und man merkt so richtig, wie ungeduldig Jakobus wird. Hallo? Merkt ihr es noch? Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Toll. Oder um es mal so, wie soll man sagen, so in unserer Gesellschaft mal so zu formulieren, ich weiß nicht, wie oft ich schon Statistiken gesehen habe, wo Leute versuchen herauszufinden, wie viele in Deutschland an Gott glauben. Ja, was haben wir davon, wenn wir jetzt wissen, wie viel Prozent der Deutschen an Gott glauben? Das nützt überhaupt nichts. Ist völlig egal eigentlich. Warum? Weil wenn wir davon reden, dass jemand an Gott glaubt, in diesem Sinne, das heißt, dass wir es in unser intellektuell für wahr halten, abhaken, dass es einen Gott gibt. Ja, das glauben auch die Dämonen, das glaubt der Teufel auch, sagt Jakobus. Das nützt überhaupt nichts. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch? Sehr starke Worte, nicht wahr? Dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Also am Anfang ging es um schöne Worte in der Gemeinde dort, die schön und warm und hohl den Armen in ihrer Umgebung gesagt hat, wärm dich, hoffe, dass es dir gut geht, sättige dich, ohne was zu tun. Jetzt geht es um so ein intellektuelles, hohles Glauben an Gott. Einfach so die Dogmatik, vielleicht die christliche, selbst die evangelikale, die oberfrommste Dogmatik abzuhaken. Jo, das glaube ich. Und da sagt halt Jakobus, das nützt überhaupt nichts. Das ist völlig egal. An der Stelle merkt man übrigens, dass hier, einfach um das mal einzuflechten, dass hier Jakobus, wenn er von Glauben redet, von was völlig anderem redet als der Paulus, wenn er von Glauben redet. Wovon redet Jakobus hier? Er redet von jemandem, der etwas Glauben nennt, was sich erschöpft in schönen Worten, hohlen Worten und in so einem intellektuellen, dogmatischen Abhaken, so abnicken. Okay, ja, ich spreche das Glaubensbekenntnis mit. Okay, das ist das verdrehte Verständnis von Glauben, von dem Jakobus hier redet. Wenn Paulus von Glauben redet, dann meint er den biblischen Begriff vom Alten Testament her von Glauben und der ist eigentlich ersetzbar mit dem Wort Vertrauen. Ein komplettes, hundertprozentiges Vertrauen in Gott, unseren Herrn. Das ist was anderes. Okay, nur, dass ihr das schon mal klar kriegt, wenn wir Jakobus und Römerbrief vergleichen wollen, Paulus und Jakobus vergleichen wollen, müssen wir einfach sehen, wie sie die großen Worte auch füllen. Okay, und dann geht's weiter. Und jetzt sucht sich Jakobus zwei biblische Beispiele aus, um zu erklären, was er mit echtem Glauben meint. Jetzt mal eine Frage. Wenn ihr Beispiele suchen solltet, was sind so gute Taten? Oder in der Luther-Übersetzung heißt es gute Werke. Gute Taten. Was würde euch einfallen? Was für Beispiele würde euch einfallen für gute Taten? Was macht man, wenn man gute Taten tut? Dann haben wir ein, zwei Leute das so in den Raum rufen. Was würde euch einfallen? Ja? Viel spenden. Super, klingt ganz toll. Ja. Mhm. Wie bitte? Mhm. Ja, genau. Solche Sachen fallen uns ein. Und jetzt kommt Jakobus hier mit Beispielen und sucht sich Beispiele aus. Wenn man das richtig überlegt, dann merkt man, das ist aber jetzt aber, da wäre ich nie drauf gekommen, im Leben nicht drauf. Und das erste Beispiel, das er bringt, ist das von Abraham im Alten Testament. Wurde nicht unser Vater Abraham, sagt er, aufgrund seines Tuns, seiner Werke, für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Also das jetzt als Beispiel für gute Taten, da ist jemand, man ehrlich gesagt, die Geschichte ist schwer zu verstehen, oder? Von Abraham. Also es ist ein tolles Beispiel für Glauben und Vertrauen, aber da ist ein Vater, der sein Kind töten will. Wir wissen ja eigentlich, dass, also zumindest opfern will. Wir wissen auch eigentlich, dass das Gott ein Greuel ist. Das ist ein Glaube, ein Vertrauen in Gott, das so radikal ist, dass man sich überhaupt gar nicht radikaler vorstellen kann, oder? Der Hebräerbrief versucht das zu erklären, oder erklärt es nicht, versucht es nicht, sondern erklärt es und sagt, dass das Vertrauen, also der Glaube im Sinne von Vertrauen von Abraham so tief war, dass er geglaubt hat, vertraut hat, dass Gott ihm seinen Sohn aus den Toten wieder zurückgeben würde. So tief, so radikal, das ist ein Vertrauen, das ist radikaler, als man sich überhaupt nicht, dass man sich überhaupt nicht radikaler vorstellen kann. Das ist das Vertrauen, von dem das jetzt Jakobus als Beispiel nimmt für einen Glauben, der wirklich auch Taten bringt. Und dann sagt er, daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, Abraham vertraute Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. So radikal ist die Verbindung zwischen dem tiefen Vertrauen und den Taten und dem, was dabei rauskommt. Dann heißt es weiter, ihr seht also, dass der Glaube alleine nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Ihr erinnert euch an die Geschichte, das war die Frau, die den Spionen von Israel den Weg geebnet hat, die den verraten hat, wie sie die feindliche Stadt einnehmen können, Jericho einnehmen können. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten, also Spione, gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Was hat diese Frau gemacht? Also da hatten wir gerade Abraham, der seinen Sohn opfert. Jetzt haben wir hier eine Frau, die aus Vertrauen Gott gegenüber sich eigentlich auch einer riesengroßen Lebensgefahr aussetzt. Wenn irgendjemand von der Stadt von Jericho mitbekommen hätte, dass sie den feindlichen Spionen sie nicht nur beherbergt, sondern ihnen auch den Weg zeigt, wie sie wieder fliehen können und ihnen zeigt, wie sie reinkommen können in die Stadt, dann wäre sie sofort getötet worden. Das ist Hochverrat. Schlimmer geht's gar nicht. So radikal war das Vertrauen von dieser Frau Rahab in den Gott Israels, dass er der wahre Gott ist, der lebendige Gott ist und dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat. Sie riskiert ihr Leben als Verräterin, nicht wahr? So, diese beiden Beispiele bringt Jakobus. Und dann sagt er, so, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten, ohne Werke ein toter Körper. Nochmal ganz kurz zurück, damit wir verstehen, was der Unterschied ist zwischen Jakobus und Paulus. Ich habe gerade schon erklärt, der Glaube, was Glaube ist bei Jakobus und was Glaube ist im Römerbrief, sind unterschiedliche Dinge. Bei Paulus ist es Vertrauen, ein radikales, tiefes Vertrauen. Und beim Jakobus ist es ein intellektuelles Bejahen oder schöne Worte dafür haben und ein Glaubensbekenntnis abnicken, theoretisch. Und genauso ist es auch mit den Werken. Bei Paulus, wenn Paulus davon redet, dass wir alleine durch Glauben gerettet werden und nicht durch Werke, dann meint er damit die Werke, das sind so die moralischen guten Taten, um in den Himmel zu kommen. Schön viel Spenden und so weiter. Genau. Und wenn Jakobus von Werken redet, dann redet er von der Frucht des tiefen Vertrauens in Gott. Das ist das, was er meint. Das heißt, die Botschaft von diesen paar Versen ist unter anderem, dass Jakobus sagt, das, was ihr da für Glauben haltet vielleicht, wenn ihr so schöne Worte macht oder ein Glaubensbekenntnis abnickt oder sowas, das, was ihr da für Glauben haltet, das ist kein Glaube. Das ist tot und nicht vorhanden. So, jetzt habe ich einfach die Verse durchgelesen und das so ein bisschen erklärt und habe auch gesagt, wie soll man sagen, dass ich einen Eindruck habe, dass der Jakobus fast ein bisschen emotional, nicht nur fast, dass er emotional ist, dass er wütend ist, ein bisschen über einen missverstandenen Glauben. Und ich glaube, er redet dort wahrscheinlich zu einer Gemeinde, die sich gedacht haben, naja, uns sind unsere Sünden vergeben, das ist abgehakt, jetzt können wir leben, wie wir wollen und einfach so weitermachen und Hauptsache, wir gehören zum richtigen Club sozusagen, zur Christengemeinde und das war es dann. Und jetzt einfach die Frage, jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir jetzt damit weiter? Also ich möchte mal sagen, ich möchte ganz gerne, dass wir jetzt mal unsere Perspektive ein bisschen verändern. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt hier so sitzt und euch den Puls halt, den Geistlichen, und überlegt, okay, bin ich jetzt tot oder bin ich lebendig? Wie ist das jetzt? Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt da sitzt und überlegt, okay, diesen radikalen Glauben, von dem die Rahab da redet, und oder wie von der Geschichte von Rahab oder vom Abraham, das ist nichts für mich. Ich bin ein normaler, durchschnittlicher Deutscher und so einen radikalen Glauben, das will ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte erkennen, dass wir einfach mal ein bisschen so die Perspektive umdrehen und überlegen, was ist denn jetzt das Tolle an diesen Versen? Was ist denn die positive Botschaft darin? Und ich glaube, dass, sagen wir so, lasst uns einfach mal davon ausgehen, ihr habt das verstanden, das, was der Jakobus ja sagt. Er braucht euch das nicht nochmal, er braucht nicht mit euch genervt zu sein. Ihr habt das verstanden und man sieht die Auswirkungen des Heiligen Geistes in eurem Leben, das sieht man. Lasst uns einfach davon ausgehen und ich glaube das auch. Wir brauchen nicht noch mehr Druck. Und ich möchte einfach sagen, ein paar Sachen sagen. Ich möchte einmal sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir als Christen und ihr auch als Gemeinde, ihr unterschätzt die unfassbare Kraft, die das Vorbild eures Lebens hat. Ihr unterschätzt das komplett. Das ist unfassbar, wie genau auf Menschen auf uns gucken. Und ich glaube, wie ist das überhaupt, wie soll man sagen, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, in einer netten Gemeinschaft miteinander zu leben. Ich weiß ganz genau, dass wir auch unter uns Christen schreckliche Abgründe haben. Also bitte haltet mich nicht für allzu naiv. Ich weiß, dass es absolut tiefe Abgründe gibt, auch unter uns, aber im Grunde hat Gott unser Leben so stark verändert, dass wir ein Leben leben, das können sich die allermeisten Menschen in dieser Welt überhaupt nicht vorstellen. Ihr unterschätzt die Kraft von diesem Vorbild in eurer Umgebung. Und ich würde mir wünschen, dass wir Gott frei wirken lassen in unserem Leben, dass wir es ernst nehmen, dass wir in unserem Denken uns überhaupt nicht nur darauf konzentrieren, auf diesen wöchentlichen Gottesdienst. Das ist genau wie die Gänse, ein super Beispiel. Zu dem sonntäglichen Gottesdienst, wo wir da zusammensitzen und uns religiös schön fühlen und uns besser fühlen und wieder religiös besser fühlen, wieder nach Hause gehen, sondern lass uns Jüngerschaft einüben. Ich habe gehört, dass die Überschrift über diesem Jahr für euch, Jüngerschaft, nicht wahr? Super, finde ich sehr, sehr gut. Lass uns einfach unser Leben verändern durch Gott. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen, was ich so sehe in unserer Umgebung im Moment, wie sehr Menschen, wie soll man sagen, Christen beobachten und sich auch und auch sehr, sehr wohl sehen, wie radikal anders wir sind. Und vergebt mir, wenn die meisten Beispiele irgendwie aus der arabischen Welt sind, weil das ist halt so mein Leben im Moment. Aber vorher erstmal noch ein biblisches Beispiel. Und zwar hatten wir ja am Anfang gelesen von Jakobus, von dieser Geschichte, von der Gemeinde, die er sich ausgedacht, diese Gemeinde, die eine Schwester oder einen Bruder in ihrer Mitte haben, die jetzt hungrig sind und nichts anzuziehen haben und man gibt ihnen nur schöne Worte an, anstatt ihnen zu helfen. Fällt euch aus dem Neuen Testament eine Gemeinde ein, die da radikal anders war? Irgendwelche Verse, fallen euch Verse ein, wo man das radikal anders erlebt, wo eine Gemeinde in ihrer Mitte Leute hat, die Not haben und ihnen praktisch helfen? Fällt euch da was ein? Genau, die erste Gemeinde. Geht schon, also das sind die ersten Schritte der neuen Gemeinde in Apostelgeschichte 2, die ersten Verse. Das ist faszinierend und da sind wir wieder beim recht radikalen Lebensstil. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, Apostelgeschichte 2, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Soweit, das ist so die Beschreibung der ersten Gemeinde. Und jetzt, das ist ganz interessant, direkt danach, wie geht's weiter? Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag, muss man sich vorstellen, rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist Wachstum, so wie wir das so am Anfang erleben. Das ist jetzt nicht, wir taufen einmal pro Jahr 2 Leute oder so, sondern jeden Tag kamen neue dazu. Und das ist beschrieben im direkten Anschluss an das, was wir vorher gelesen haben. Das heißt, offensichtlich brauchte diese Gemeinde nicht zu evangelisieren. Die hatten Anziehungskraft. Und Anziehungskraft wegen einem radikal anderen Leben als das, was man gewohnt war. Radikale Liebe untereinander und eine riesengroße Freude. Die Früchte des Heiligen Geistes, die guten Taten waren sichtbar für jedermann. Und darum hatten sie eine riesengroße Anziehungskraft. Und das ist faszinierend. So funktioniert Gemeindebau. So funktioniert Mission in der Weise auch. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich möchte mal behaupten, dass wir in unserer Welt zunehmend, vielleicht war das schon immer so, aber zunehmend eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach Echtheit haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, dass die üblichen, wie soll man sagen, christlichen oder religiösen Institutionen, die großen Kirchen und sowas, an Vertrauen verlieren bis zum geht nicht mehr. Aber dass sich Menschen immer mehr sehen nach einer echten Veränderung, nach Echtheit. Das Misstrauen Institutionen gegenüber wird immer größer. Ich habe heute Morgen gelesen, dass, ich glaube, 82% aller Deutschen sagen, dass sie kein oder nur sehr wenig Vertrauen in religiöse Institutionen haben. 82% sagen, religiöse Institutionen will ich nichts mit zu tun haben. Kein Vertrauen, null. Oder wenig, sehr wenig. Das ist eine Mehrheit, eine ganz große Mehrheit. Aber gleichzeitig sehen sich Menschen nach einer echten Veränderung. Und das ist ähnlich auch in der islamischen Welt im Moment so. Auch dort haben die religiösen Institutionen in einer Weise extrem viel von ihrem Vertrauen verspielt. Wir haben bei uns zu Hause einen syrischen Flüchtling wohnen und auch einen Palästinenser. Wir haben, also wie soll man sagen, die arabische Welt bei uns zu Hause. Und seine Familie, die haben versucht zu fliehen. Also der Vater und ein paar Geschwister von ihm haben versucht zu fliehen, sind bis in die Türkei gekommen und sind dort hängen geblieben, kommen nicht weiter, wohnen in Istanbul. Und weil ich regelmäßig in den Nahen Osten fliege, bleibe ich immer ein paar Stunden in Istanbul beim Umsteigen und habe oft 3-4 Mal oder sowas seine Familie besucht. Sehr interessant, sein Vater ist ein einfacher Mann, ein gläubiger, tiefgläubiger Muslime. Der hat jetzt auch noch nicht irgendwie großes Interesse daran gezeigt, jetzt den Islam zu verlassen. Aber ich habe mich mit ihm unterhalten. Natürlich, die leiden sehr, sehr unter der Gewalt und den Kriegen in der islamischen Welt. Und er sagt irgendwann mal, weißt du, Tobias, ich kann unsere Scheichs, also unsere religiösen Führer, ich kann denen nicht mehr zuhören. Ich habe aufgehört. Ich kann die Predigten nicht mehr hören. Die sind doch genau der Grund für, das sind die Probleme, in denen wir drin sind. Da kommt das doch, da kommt doch die ganze Gewalt her. Von ihren Predigten. Sagt er, ich will mit den religiösen Instituten, mit den offiziellen Scheichs will ich nichts mehr zu tun haben. Und solche Menschen gibt es extrem viele. Wenn man mich vor 15 Jahren oder 10 Jahren gefragt hätte, gibt es in Ägypten säkulare Muslime oder Atheisten, hätte ich gesagt, nein, das gibt's nicht. Kann gar nicht sein, die sind alle religiös. Heute, nach dem, was so in den letzten Jahren passiert ist, redet man von mehreren Millionen Atheisten in Ägypten. Für mich unfassbar, völlig neue Dinge. Und das liegt einfach daran, dass das, was sie sehen in ihrem eigenen religiösen System, nicht glaubwürdig ist. Weil wir, und das ist einfach so, wenn wir gesund sind, beurteilen wir Menschen und beurteilen wir auch Religionen nach den Früchten. Und das ist auch richtig so. Also ich habe mal ein ganz blödes Beispiel. Also stellt euch vor, ihr habt vor euch einen Baum. Ihr seht einen Baum, der hat so große grüne Blätter, richtig große Blätter. Und darin sind so Früchte, die sind so gelb und gebogen, so lang etwa, immer so in Stauden zusammen. Und diesen Baum, den sieht er vor euch und dann ist da ein Schild drauf, groß, so ein Messingschild und da ist drauf geschrieben, Apfelbaum. Okay, Patricia, du hast mal Gärtnerei gelernt, kannst du mir sagen, was ist das für ein Baum? Ein Bananenbaum. Das heißt, du siehst die Früchte, du siehst das Ding und dann ist das, was da geschrieben wird auf dem Schild, ist wertlos, nicht wahr? Wenn wir gesund sind, dann sehen wir die Taten von Menschen und ziehen unsere Schlüsse. Und das ist auch richtig so. Noch eine andere Sache. Also ich rede gerne jetzt von der islamischen Welt. Selbst in den Medien, die immer ganz, ganz treu, linientreu islamisch waren, erlebe ich zum Beispiel in Ägypten im Moment Dinge, die hätte ich nie für möglich gehalten. Auch Anfragen, Selbstkritik, die hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist noch nicht die Mehrheit, das ist eine Minderheit, aber eine wachsende Minderheit. Da ist zum Beispiel ein Fernsehmoderator, der sehr, sehr bekannt ist, sowas wie Beckmann, aber auf Ägyptisch etwa, okay? Also einer der berühmtesten Männer in Kairo. Und der sich immer wieder auch mit den aktuellen Geschehnissen beschäftigt. Ich weiß noch genau, das ist jetzt einige Monate her, da war ein ganz schlimmer Terroranschlag in Belgien. Und dann war er zusammen mit einer anderen Moderatorin die Sendung am Moderieren. Und sie versuchte immer irgendwie, wie soll man sagen, das wegzuerklären, warum das keine richtigen Muslime waren, die diese Terroranschläge da verübt haben. Immer erklärt, ja, das ist ein Missverständnis, die haben einfach, das waren eigentlich nur Terroristen, die haben nur den Islam missbraucht und so. Und dieser Amr Adib, dieser ägyptische Beckmann sozusagen, verliert total die Nerven. Der fängt an, richtig rumzuschimpfen und sagt, jetzt lass uns doch endlich mal in den Spiegel gucken. das sind Muslime, das sind von uns. Er wird richtig wütend und kriegt sich richtig in die Wolle mit der Frau. Faszinierend. Und er sagte unter anderem auch, wir haben ein riesengroßes Problem und wir kämpfen, es war schon fast biblisch, was er sagte, wir kämpfen nicht mit Waffen, sondern wir kämpfen gegen eine Gedankenwelt an. Das hätte schon fast aus dem Epheserbrief sein können. Und jetzt waren doch vor ein paar Wochen diese fürchterlichen Anschläge auf zwei Kirchen in Ägypten, wo, ich weiß nicht, mehrere Dutzend Christen umgebracht worden sind durch Bombenanschläge. Und wieder war eine Fernsehsendung und da hatten sie eine von den Christinnen, die ihren Mann verloren hatte, interviewt. Und die Frau ist natürlich in Tränen aufgelöst, erzählt, wie fürchterlich sie unter dem Verlust ihres Mannes leidet. Und gleichzeitig sagt sie aber, ich vergebe den Mörder meines Mannes. Und das sagt sie auf eine sehr, also nicht eine leichtfertige Art und Weise, sondern sagt es mehrmals und sagt, das ist das, was ich glaube. Das ist die Basis, auf der ich stehe. Ich vergebe den Mörder meines Mannes. Und man sieht diesen Amr Adib und in seinem Fenster so ist, mit dem Gesicht auf dem Bildschirm und er ist fassungslos. Und sagt, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube, der so vergeben kann? Und spricht mit einem riesengroßen Respekt von dieser Frau und sagte, das ist ein Glaube, den haben wir nicht. Das ist die Art von Echtheit, auch von Radikalität, auf die unsere Welt wartet und die sie braucht. Und darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr als Nachfolger Jesu Christi euch die Kraft geben lasst, zu so einem radikalen Leben. Vielleicht ist das Beispiel von der Rahel oder von dem Abraham nicht so aktuell für euch oder sowas, aber ein radikal gelebter Glaube an Jesus Christus, ein tiefes Vertrauen, das uns die Kraft gibt, zu lieben, wenn es nichts zu lieben gibt. Das ist etwas, was unsere Welt braucht. Es ist sehr, sehr interessant, wenn ihr Muslime fragt, die kennen fast nichts von der Bibel, aber sie kennen fast alle diese Verse von Jesus aus der Bergpredigt, wo er sagt, liebt eure Feinde. Und wenn jemand dich auf die rechte Backe haut, dann halt ihm dann linke entgegen. Das kennen fast alle auswendig. Ist interessant, weil es so verrückt ist, so radikal. Aber das ist genau das, was Menschen sich wünschen. Und wenn ihr euch noch einmal diese Verse von Jakobus durchlest und nicht unter der Überschrift, was für ein Riesenlast das ist, was der uns da auferlegt, sondern einfach sagt, so schön und so kraftvoll, vor allem so kraftvoll, kann das Leben mit Jesus Christus sein, dass er uns so radikal verändert, dass unser Glaube eine Anziehungskraft hat, wo jeden Tag Leute zum Glauben kommen. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern weit darüber hinaus. Dann ist das keine Riesenbelastung mehr, dann ist es ein Ding, da möchte man liebend, liebend gerne diese Art von Glauben leben. Selbst wenn es manchmal ziemlich anstrengend wird oder sogar schwer wird. Aber das ist das, zu dem ich euch ermutigen würde. Dieser Glaube, der ist nicht tot. Der hat eine Kraft, auf die unsere Welt wartet und die viel, viel größer ist als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und da habt ihr eine verändernde Kraft in eurer Umgebung, die größer ist, als ihr jemals erwartet. Amen.